oder eine andere Person, aber weil man in der Sache, man wird wieder vor Proben gestellt werden. Wenn es natürlich jetzt überhaupt nicht geht, wir sind in Kali Yuga, also wenn es da absolut nicht zu einem spirituellen Prozess kommt, weil man sich gegenseitig so herunterzieht und behindert, dann mache ich es. Also Prabhupada, das hatte ich ja schon gesagt, in dem Fall ist einer, kann man das in Betracht ziehen. Aber dieses schnelle, flackerhafte Hin- und Herblitzen von einer Partnerschaft in die nächste, wird uns wird nicht Probleme lösen, sondern wird uns immer wieder vor die und noch nicht ausgelernten Lektionen bringen. Also ich weiß nicht, was für ein Beispiel du im Geiste hast. Vielleicht sollte man auch längere Zeit nochmal gucken. Zum Anfang ist immer so ein bisschen, das ist ja eine Niederbeziehung da. Ich würde auch jetzt bitte, auch wenn du ein Beispiel hast, dann ist das immer nicht in der Öffentlichkeit diskutieren, sonst wird die Veda-Akademie geschlossen werden vielleicht wird einer so wütend und aufgebracht, dass er dann seinen Zorn
ja, also. Ich habe immer noch eine Frage zu dem Wunderbaren, weil ich habe mich schon interessiert.
Ja, ich auch.
Wäre das dann nicht einfacher, sich hinzugehen und zu Krishna zu beten, dass er einen anderen lassen, dass er die Situation ändert, bevor man dann wirklich zu dem Entschluss kommt, dass man irgendwie den Wunderbaren da beschreibt?
Ich habe auch dieses Beispiel. Ich bin dankbar. Ich fühle mich mit dem Beispiel auch nicht so glücklich, ehrlich gesagt. Das war in einem anderen Zeitalter bei einem mystischen Yogi, der also diese Anhaftung aufgeben musste, um weiterzugehen. Ich glaube, es war sehr gezielt. Ich kann mich eben an den Brief erinnern, als Prabhupada sagte, du musst in den Osten gehen. Und der Devotee sagte, ich werde verhungern. Und er sagte, Prabhupada, dann isst doch Fleisch. Und ich habe auch gedacht, naja, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er das macht. Ich glaube, es kommt hier auf einen Punkt drauf an, den wir vielleicht nicht so kopieren sollten, den wir im Prinzip verstehen sollten, nämlich, dass man die Anhaftung an das weltlich Gute aufgibt. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Vaishnava war, der Vishwamitra Muni mit dem Hundeball, das war einer, der war ein Mystiker, der war nicht unbedingt ein Vaishnava, wie wir, der war heute nicht unserem Pfad gefolgt, Hunde oder irgendein anderes Fleisch zu sich nimmt.
Gibt es nicht Vaishnava Kshatriyas in der Geschichte, die auch ganz für die ganz natürlich war Fleisch essen? Warum haben wir von der Abteilung dagegen?
Wir sind eben.
Ist das nicht genau dieses, dass man da eben, man denkt, jetzt ist man halt Vegetarier und das muss jetzt so sein.
Ja, ja.
Wir haben ja auch einen Körper aus Fleisch.
Ja. Die Kshatriyas, die Soldaten, ich muss da nochmal was, die passen in diese besondere Kategorie herein. Aber ich meine jetzt mit Vaishnava, ich habe es nicht richtig ausgedrückt, die Vaishnava-Mönche, die Brahmacharis. Aber es ist richtig, was Gadadha sagt. In der damaligen Zeit hat man Tiere zum Beispiel, die, also spezielle Tiere, das war nicht so eine, das war nicht Schlachtindustrie, die da gaben. Hat man dort, haben sie Chakriya-Tiere genommen, aber nicht die Mönche.
Für einige andere Religionen, in denen Fleisch essen ja, also da sagt keiner was dagegen. Ist für mich immer schwierig, das zu beurteilen, weil man denkt, das sind so große Heilige mit so großen Gottesversöhnungen, und da mal kurz was wir gegessen haben, gehen die bei uns nicht als Menschen durch. Da ist halt dann für mich die Frage, gilt das jetzt nur für uns, weil wir halt diesen Regelkodex haben, oder müssen wir die ganze Welt so beurteilen?
Gute Frage. Wie würdet ihr das sehen? Gibt einige Heilige, oder? Also ich habe jetzt auch die Namen.
Ich dachte schon, ich kenne auch irgendwie den Namen, aber wird dann am 4. Mittag auch.
Nein, ich würde das so sagen. Wenn man der altmythische Kultur der ja. Die Anbindung. Und da haben nur erlaubt, vielleicht etwas von denen, die geopfert wurden, die nach bestimmten Gebieten geplant worden sind, nur auf die Anhängung des Altars aber das war ein Ritual. Und nur das hier dürfte sich irgendwie entscheiden. Und ich glaube, dass das die Tiere eben noch von der Lebenskultur her nicht fertig sind. Nur wenn es eben als Umverkehr war.
Darf ich noch dazu sagen, wenn ich das noch in die Bibel rein?
Kannst du mir vielleicht ein bisschen Wasser holen, weil ich bin so ein bisschen zart für beide zu geworden. Ja, bitte. Ja.
Es ist ja so, dass eigentlich das, was wir machen, was wir finden, was wir haben, das müssen wir vor allem durch Erkenntnis erreichen. Ja. Das müssen wir uns gerade bewusst haben.
Ja.
Und es ist auch was für Doktorin ist, der eine Art gibt in Deutschland, und der ist ein Anthropologe. Er hat gesagt, Kinder, die zu viel Einwand gekommen, die können nicht viel verlieren, die Fantasie. Die können nicht sehr klar denken. Und in der Bildung ist man ein Beispiel, ich weiß nicht, wie das mir erwähnt wird. Aber es ist so, dass mit den Ritualen und so weiter, aber wenn man denkt, in der Zeit, wo als Israel von den Babylonen eingenommen wurde, und Babylon war ja das größte Kulturzentrum, das war eigentlich auch der Höhepunkt der babylonischen Kultur damals, da sind die Israeliten. Sie sind dann nach Babylon gegangen und Nebukadnezar, der hat auch geschaut, dass alle großen Menschen und die schönsten und die intelligentesten und auch junge Leute, so auch die Kulturen, die er angenommen hat, in seinen Hof gekommen sind und dass das dann ausgebildet wurde. Sie haben auch von seinem Tisch essen dürfen, die Wochen hat man speziell behandelt. Und da ist die Geschichte dann von Daniel und dann in die Löwengrube, die kommen nicht später. Der Daniel ist schon in zwei Bäume, die haben später dann Sadrach, Messach und Abednego geheißen, aber ich kann es nicht mehr. Auf jeden Fall, das ist eigentlich die gleiche Zeit, in der gleichen Zeit habe ich da, wo das auch in Babylon.
Ich denke auch,
dass wir
getan
haben. Und Daniel hat dann zum König gesagt, verliege nicht. Und seine zwei Freunde, weil alle anderen Juden haben nichts gemacht, aber die drei haben gesagt, nein, wir wollen nicht. Wir möchten nur Früchte und Wasser.
Ja, aber der hat sich gegeben,
weil
er
nicht so schwer geschlafen hat, das war der einzige Grund. Aber du weißt auch, dass dann die Kriterien
nach vorne sind. Wenn wir dass wir auch aus dem biblischen Kulturraum sehen, dass der Verzicht auf Fleisch oder sich positiv von Früchten und Honig und dergleichen zu ernähren, eine Intelligenzsteigerung selbst am Hof von König Nebukadnezar mit sich gebracht hat.
Habe ich das Gefühl, ich denke, Frau Bade hat ihm das einfach gesagt, damit er geht, weil er
genau.
Gesagt hat, er geht dort hin. Und dort hat er dann mal gewusst, wenn er dort ist, er
geht. Frau Bade hat ja auch, in Amerika gedacht, er würde nur höchstens von Kartoffeln sich ernähren können. Nicht? Ja. Vielleicht haben wir noch, ich finde es sehr, sehr nice zu sehen, wie euch immer diesen Fleischpunkt, wir wollen noch, Rainer, glaube ich, Rainer, ist das richtig so? Gut. Wir sind Prasadaria. Ne? Prasadaria. Ja, ja, wir sind Prasadaria. Ich habe auch, ich lese gerade in einem ganz alten christlichen Dokument und habe auch jetzt nicht den Bruder Laurenz, so heißt er, gefragt. Also ich kann ihn ja jetzt nicht mehr fragen, was seine Lieblingszubereitungen sind. Aber ich weiß, von unserer Sicht her oder von unserem Leben ist es so, dass wir, Prabhupada sagte auch mal, dass es uns um Prasadam geht und das, was die Barmherzigkeit des Herrn ist, weil das Opfer, was vom Opfersteller zurückgeblieben ist. Was jetzt andere Vaishnavas betrifft, wie Arjuna und diese anderen Kshatriyas, denke ich, waren sie in einer anderen Situation, als wir es sind. Sie haben, von denen wurde erwartet, im Kampf, stellt euch das mal vor, im Kampf auf dem Schlachtfeld, 10.000 Leute, das ging da ja um Menschenmengen, die sie getötet haben. Und die mussten in diese Bar hereinkommen, in diese Stimmung hereinkommen. Ne? Stell dir mal vor, der da hatte so 10.000 Leute mit dem Schwert, nicht mit einem Knopfdruck, nicht Index, wir brauchen das nicht so aus. Ja. Ja, gut. Und es geht dann weiter. Die nächste Anhaftung an ein Apparat sind Apparadotta. Apparadotta. Das, was uns dazu bringt, Vergehen zu machen gegen andere. Es gibt vier Gruppen, gegen die wir ein Vergehen machen können. Den Herrn, den höchsten Herrn selber, seinen heiligen Namen, die Vaishnavas, die Geweihten, und jetzt kommt es Vergehen gegen andere Lebewesen. Nicht? Wir sollten uns bemühen, das zu vermeiden. Und das sollte bei jemandem, der Fortschritt machen will, sollte das weggehen. Die Anhaftung an schlechtes Verhalten und an solche Tätigkeiten, die Anhaftung an das weltliche Gut und auch das Ausüben von Vergehen. Ich möchte euch mal fragen, was könnte es bedeuten, ein Vergehen gegen andere Lebewesen auszuüben? Töten? Ja. Neid und Hass zu kultivieren gegen. Das heißt, dass Neid die feinstoffliche Form von Gewalttätigkeit ist. Menschen schlagen, Tiere schlagen. Ja.
Unnötig Bäume fällen.
Unnötig Bäume fällen. Ja. Ja. Selbst vegetarisch ist und nicht offen. Mhm. Gut. Vergehen, die letzte Art von Anattas, jetzt wird es super feinstofflich, ist der Bhaktyutta. Das sind, wenn man Anhaftung kultiviert an die unrichtige Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Zum Beispiel, wenn du schläfst, wenn du laufend schläfst für lange Zeit während deines Japas, dann wird daraus folgende Neigung entstehen, sagen die Kenner. Du wirst angehaftet an deinen eigenen Gewinn, du wirst angehaftet an dein eigenes Prestige. Kennt ihr dies, dass man so stolz und heischend ist um Anerkennung? Es gibt tatsächlich, sagen wir mal, Hindernisse, die einem Erwachsenen aus der unrichtig ausgeübten Bhakti-Sache. Zum Beispiel, wenn du auch im Umgang mit Devotees, sagen wir mal, von herablassender Art bist, wirst du merken, dass du nach einer gewissen Zeit schlechte Eigenschaften entwickelst, die eben daraus hervorgegangen sind. Das sind also die drei Arten von, die vier Arten von Anattas. Duskritatma, wo diese schlechtes Verhalten, Fleisch essen und so weiter und so fort rauskommt. Sukritatma, die Anhaftung an weltlich Gute. Aparadotta, die Anhaftungen, also sagen wir mal, das, was uns dazu bringt, Vergehen zu machen gegen andere Lebewesen, und Bhaktiyutta, die Anathas, die aus der schlechten Ausübung des hingebungsvollen Dienstes kommen. Nun, nachdem der Devoti, darf ich dich bitten, das einmal umzublättern, hier jetzt fortgeschritten ist, entwickelt er Stetigkeit oder Nishtha. Nishtha heißt, dass ein Gottgeweihter zu 75, das war Prabhupads Definition, zu 75% frei ist von Anatta. Solch ein Devotee kann nur stetig sein. Ihr merkt es manchmal, dass ihr vielleicht gute Tage habt und dann schlechte Tage habt, unstetig seid. Das liegt daran, dass ihr noch diese Anathas zu einem gewissen Prozentsatz in euch habt. Einmal hat Prabhupada eine Vorlesung gegeben und hat gesagt, wenn man zu Krishna kommen will, muss man unbedingt, muss man sehr, sehr ernsthaft sein. Man muss auf einer sehr hohen Stufe sein. Man hat eine ganze Vorlesung gegeben. Und der Kopf steht im Boden. Viel tiefer. Viel tiefer. Dann geht Prabhupada ab vom Jefferson und sagt, wenn der hochgeht, die 80, 85% reicht auch. Und dann von dem fiel ihm so der Chakra in der Barache von der Schulter, und dann musste sich nochmal drücken und wieder aufgehen. Und er sagte dann, 75% reicht auch. Denn es ist tatsächlich so, dass ein Mensch, auch wenn er sich sehr bemüht, in gewisser Weise noch immer von diesen Dingen, von diesen Anathas in, sagen wir mal, in Schwierigkeiten kommt. Es kommt sogar so vor, dass man sehr oft unbeabsichtigt in dieser komischen Welt anderen wehtut. Ne? Es gibt ein Beispiel von Rupa Goswami. Rupa Goswami meditierte gerade, war im Lila und meditierte und sah dort eine Szene, wo Radharani von ihren Gefährtinnen geschmückt wurde. Der Nasenring, die Kette vom Nasenring zum Ohr, ihre wunderschönen Augen wurden mit Kajal geschwärzt, also diese Ränder der Augen. Und sie wurde angekleidet, wurde ihr das Medaillon gegeben, in dem das Bild von Krishna hängt und so weiter. Und sie dachte, ich möchte nur von Krishna geschmückt werden. Und Krishna war in der ganzen Zeit hinter Radharani und schaute das mit großer Freude an. Als sie nun fertig waren, kamen die Gefährtinnen von Radharani und nahm einen Spiegel, der mit Diamanten besetzt war, ein Zeichen für Radharani. Und dann schießen sie so ein bisschen in der Radharani Krishna und lacht. Und Krishna lachte sie an vom Spiegel, und Rupa Goswami fing an zu lachen und war total glücklich mit dieser Sache und lachte. Und er war völlig vertieft. Zu dieser Zeit nun kam ein Vaishnava vorbei. Er brachte seine Ehrbietung da. Und Rupa Goswami, der ihn so anlachte, oder? Da war ganz, das ist so komisch, bin ich nicht richtig gekleidet, oder? Und ging zu Sanatha und zu Rupa Goswami und lachte, wie Krishna sich da hinter Radharani gestanden hatte, und Radharani jetzt total geschimpft war, weil das geht natürlich nicht so Krishna, wie Krishna das alles gesehen hat. Ja. Und so. Er ging dann zu Swamitan, das war mit dieser Vaishnava, und sagte, was ist los? Ich kam hin und er schnaubte los. Man sieht das in den Lilas Maharan, sieht diese Szenen vor sich. Und der Vaishnava hatte sich also Rupa Goswami, so wird beschrieben, kam dann raus, irgendwie spürte er, dass etwas nicht richtig war. Irgendwas war falsch und er ging jetzt, er dachte, was könnte bloß falsch sein? Ich habe irgendeinem Lebewesen wehgetan und die Wirkung davon, die bringt mich jetzt aus meiner intensiven Meditation in Trance heraus. Er spürte das wirklich, die Auswirkung dieses Apparats, und ging also jetzt hin, Sanatan Goswami, um ihn zu fragen, und traf auf dem Wege diesen Gottgeweihten. Und sofort der Gottgeweihte sagte, sorry, ich habe ein Vergehen gegen dich gemacht. Ich habe gedacht, du lachst mich aus. Es tut mir so fürchterlich leid. Bitte nimm meine respektvolle Ehrwidung entgegen. Und Rupa Goswami sagte, nein, sorry, du warst nicht derjenige, der ein Vergehen gemacht hat. Ich habe ein Vergehen gegen dich gemacht. Bitte nimm meine ausgeschreckte Ehrwidung entgegen. Und so gab es also eine schwierige Szene, wo jeder sich beschuldigt hielt für etwas, was der andere schon lange vergeben hatte, nicht? Oder was das gar kein Problem war. So, in dieser Welt machen wir sehr oft Vergehen gegen andere, und ich möchte euch wirklich inspirieren, da ein bisschen mehr drauf zu achten. Wir sind so harte Klötze aus Buchenholz und Eichenholz und Granitstein und so weiter und merken es vielleicht nicht, aber wenn wir anderen wehtun und selber da schuld sind, werden wir uns nicht so entwickeln können. Die Wirkung wird da sein. Wenn das selbst auf dieser wirklich total hohen Ebene so ist, wieder mehr auf unserer Ebene. Nicht, das ist, da muss man sich mehr darüber bewusst sein in der Zukunft, würde ich vorschlagen. So, es kann also vorkommen, dass selbst jemand auf der stetigen Ebene unbeabsichtigt noch Fehlverhalten oder Fehler macht. Aber wenn er 75% frei ist, das war jetzt Prabhupada-Zahl, dann kann davon die Rede sein, dass er oder sie stetig ist. Dann geht es zur nächsten Stufe, Ruchi, das heißt Geschmack. Es ist interessant, dieser Geschmack bezieht sich auf die Ausübungen. Das Hingebungsfrauendienst ist. Es ist noch nicht so, dass ein Devotee auf dieser Stufe tatsächlich so einen festen Geschmack an Krishna hat, aber er liebt es einfach zu chanten. Er liebt es einfach zu singen. Ein solcher Devotee liebt es, in den Tempel zu gehen und mit anderen Gottgeweihten Gemeinschaft zu pflegen. Erst auf der Stufe von Ashakti oder Anhaftung wird diese Anhaftung auf Krishna kultiviert. Auf Krishna gerichtet. Hier geht es auf Krishna.
Anhaftung auf Krishna.
Und wenn das erreicht, diese Stufe, das ist am Ende der Ashakti, der Anhaftung, also am Ende davon, fängt Krishna, der so beeindruckt ist von der Liebe seines Devotees, an, sich zu offenbaren. Es ist jetzt sehr wichtig zu verstehen, dass von Shraddha zu Prema kam es auf die eigene Bemühung des Lebewesens an. Ja? Man hat Devotees aufgesucht, man hat von ihnen gehört, man hat versucht zu verstehen, man hat versucht dann Shraddha, man hat dann Shraddha letztendlich gekriegt. Hier bei seiner Kriya, man macht etwas mit eigener Bemühung, man arbeitet auch hart an den Anathas, versucht sie zu vermeiden, wird man gleichzeitig Bhajan ausübt. Hier, man mit großem Vertrauen beschäftigt man sich stetig im hingebungsvollen Dienst, auch bei Ashram, man genießt den Geschmack im hingebungsvollen Dienst. Es ist immer noch die Bemühung. Hier entwickelt man Anhaftung an Krishna. Und da kommt man schon an eine Grenze. Von dieser Grenze, wo man Anhaftung auf Krishna entwickelt hat, muss man abgeholt werden. Bis hierhin kommt das Lebewesen aus eigener, sagen wir mal, aus der Kraft, die in Gang gesetzt ist durch, sagen wir mal, die Gemeinschaft mit Devotees und durch die Barmherzigkeit. Aber hier, Baba, auf dieser Stufe fängt Krishna an, sich zu offenbaren. Da kommt plötzlich von oben, von Krishna und seinen Devotees. Krishna und Devotees. Die spirituelle Kraft, die man als Swarup Shakti kennt. In den Ausübungen des hingebungsvollen Dienstes war diese spirituelle Kraft schon drin. Das war drin. Aber jetzt offenbart sich Krishna. Hier kommt die volle Kraft, die gegeben wird von seinem Herzen und dem Herzen seiner Devotees, sodass der Devotee anfängt, von intensiven spirituellen Empfindungen und Gefühlen von Krishna ergriffen zu werden. Wenn das weitergeht, kommt der Devotee hin auf die Ebene des Premas. Er wird erhoben dafür. Der Liebe zu Gott, der Beginn von Prema Bhakti. Diesmal hier, bis hier, hat uns Sadhan Bhakti, Bhakti in der Praxis gebracht. Die Art und Weise, wie ich schreibe, sind äußerst unkonventionell. Hoffentlich haben unsere beiden Gymnasiastiker, wie auch immer das Wort ist, Schülerinnen, nicht dagegen einzuwenden, dass sie ihre schönen Tage und so verschmieren. Aber es macht es, glaube ich, sehr gut. Das ist die Praxis, die uns bis hierhin bringt. Aber hier, ab Baba, kommt keine Praxis, muss Krishna einsetzen. Deswegen seht ihr, die Devotees, die Sadhan ausüben, sehen sich immer nach Krishna und beten um Krishnas Barmherzigkeit. Zum Beispiel hier. O Hari, wann wird der glücksverheißende Tag ankommen, wenn ich Sri Radha und Krishna vertieft in Liebe zu Gott verehre? Ich werde eine süße Melodie singen. Ich werde begleitet werden von wunderschönen Musikinstrumenten und mit Ekstase die Form und die Eigenschaften Radha und Krishnas lobpreisen. Ich werde ganz laut weinen und sagen, Radhika, Govinda, und mein ganzer Körper wird nass sein mit Tränen, die aus meinen Augen strömen. Ein Devotee betet also darum, dass der glücksverheißende Tag ankommt, wo sich Radha und Krishna ihm offenbaren und ihn auf der zur Ebene der Bhava bringen und zur Ebene der Prema. Das ist der Unterschied zwischen Bhava und Prema, muss man sagen. Sind es einfach nur verschiedene Intensitätsgrade der Liebe zu Gott? Die Antwort wird gegeben. Und da gehen wir jetzt nochmal durch. Ich möchte ehrlich gesagt sagen, ich möchte nochmal mit Sadhan Bhakti anfangen, dem Bhakti in der Praxis, wo es auf die eigene Kraft ankommt. Sadhan Bhakti bedeutet die Art des hingebungsvollen Dienstes, durch die man sich erhofft, Bhava Bhakti zu erreichen. Neulich hatte mich ein Devotee in unserem Tempel mal gefragt, weißt du, ich denke jetzt, bin jetzt so ein bisschen älter, ich kann mir nicht vorstellen, Liebe zu Gott zu entwickeln. Habe ich gesagt, das ist aber schlecht. Es geht. Du müsstest eigentlich deine Praxis ausüben mit der intensiven Hoffnung, wann wird der Shubha Lagna, der glücksverheißende Augenblick ankommen, wo ich mit Radha und Krishna verbunden werde. Wenn du dein Sadhana machst, das heißt diese Ausübung machst, aber nicht hoffst, in Liebe zu Gott aufzugehen, dann ist es eine vergängliche Liebesmühe. Ja, das sind Gnadengeschenke. Völlig richtig, das ist die Gnade des Herrn. Ja, das ist da. Nun Bhava Bhakti. Bei Bhava, wenn Bhava kommt, gibt es immer noch Hindernisse im Dienst. Aber zum Beispiel kann es vorkommen, dass jemand so von der Bhava-Ebene, der reinen Liebe zu Gott, nochmal abschweift. Besonders wird erwähnt, weil er, wie soll ich mich ausdrücken, noch Überbleibsel von Vergehen gegenüber anderen Devotis mit sich trägt. Diese Vergehen und die Auswirkungen auf diese Vergehen sind so stark, dass sie noch auf die Ebene der Bhava Bhakti Einfluss nehmen. Nicht? Es gibt Beispiele davon. Das Beispiel ist Bharata Maharaj, der Kaiser, der die Welt entsagte und am Ufer eines Flusses meditierend da war, aber dann wieder Anhaftung entwickelte an ein Reh und ein Rehbesorger wurde. Er wurde ein richtiger Rehbesorger. Er kümmerte sich von morgens bis abends nur um das Reh und deren Notwendigkeiten. Seine Anhaftung auf Krishna wurde also kurz abgelenkt und ein anderes Lebewesen nahm kurz den Stellenwert von Krishna an, was die Aufmerksamkeit betrachtete. Auf der Prema-Bhakti-Stufe jedoch hat man das Ziel erreicht. Prema-Bhakti wird definiert, wer auf Prema-Bhakti ist, ist jemand, der keine Schwierigkeit hat und der fortwährend angehaftet ist an Aktivitäten in Beziehung zu Krishna. Solch ein Mensch, der keine Schwierigkeiten mehr kennt, fortwährend angehaftet ist. Er hat die vollkommene Stufe des spirituellen Lebens erreicht, das sogenannte Satya. Satya heißt das Ziel des Sadhanas. Toll. Es kann sein, dass äußerlich auf der Premibhakti auch in Schwierigkeiten gerät. Schwieriges Wetter, schwierige Umstände, äußerliche Umstände. Aber innerlich ist seine Anhaftung immer auf Krishna gerichtet. Er weicht dann nie ab. Ich möchte euch ein bisschen vorlesen, wie der der Saft, der von Prema kommt, der Wohlgeschmack, der von Prema kommt, besitzt die essentielle Eigenschaft konzentrierter Glückseligkeit und ihre überragende Eigenschaft zeigt sich darin, Krishna zu sich hinzuziehen. Wenn der Gottgeweihte diesen Nektar zu kosten beginnt, kümmert er sich nicht mehr um irgendwelche Hindernisse, die auftreten mögen. Wie ein Geizhals, der fiebrig in seinen Schätzen wühlt. Wie ein Dieb, der völlig absorbiert ist in seine Stetigkeit, verliert der Gottgeweihte jegliches äußere Bewusstsein. Könnt ihr euch das vorstellen, so ein Geizhals? Wühl, 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 wühl. Er wird überhaupt nicht abgelenkt durch irgendwas anderes, weil sein ganzes Bewusstsein absorbiert ist in seine Schätze. Nicht? So ist auch ein Devotee dann auf dieser Stufe. Ja, hier, jetzt wird es ein bisschen intensiv. Er betrachtet Freunde als unnütz und trocken. Sein Heim erscheint ihm wie ein Dornenwald. Speisen verlieren ihren Geschmack. Lobpreisung von Seiten anderer Gottgeweihte erscheinen wie der Biss einer Schlange. Der will nicht gelobpreist werden. Und er ist unfähig, seine täglichen Pflichten weiter auszuführen. Was er vormals als ein Lebensziel betrachtete, sieht er nun mehr als eine Störung an. Wie Krishna erscheint die denn? Er fällt manchmal in Ohnmacht, weil er Krishna sieht, und dann reagiert Krishna mit ihm. Um seinen Geweihten wieder zu erwecken, verwendet Krishna verschiedene Methoden. Diejenigen, die eine Beziehung als Diener zu ihm haben, denen gibt er seinen Lotusfuß auf den Kopf. Diejenigen, die eine freundschaftliche Beziehung zum Herrn haben, hält er die Hand. Mit seiner Hand trocknet er die Tränen, und denjenigen, die sich in einer ehelichen Beziehung befindet, und diejenigen in ehelicher Liebe, umarmt er, während er sie fest an seine Brust drückt. Hare Krishna, herzlich willkommen. Wenn der Gottgeweihte erwacht und erkannt, dass er vom Herrn umarmt wird, schnellt all sein Bewusstsein in den Tasten und er fällt das zweite Mal in Ohnmacht, dann erweckt ihn der Herr, indem er ihn küsst. Dies wird jedoch nur denjenigen zuteil, die sich in einer ehrlichen Beziehung befindet. Das Bewusstsein des Gottgeweihten nimmt die Form vom Geschmack an und er fällt das dritte Mal in Ohnmacht. Dann erweckt ihn der Herr, indem er ihm die Erfahrung aller transzendentalen Sinne gleichzeitig zuteil werden lässt. In jedem Moment steigert sich Prema zum Extrem und verursacht im Herzen des Gottgeweihten ein Gefühl, als ob 100 Wellen der Glückseligkeit gleichzeitig in seinem Herzen aufeinandertreffen würden. 100 Wellen der Glückseligkeit gleichzeitig im Herzen aufeinander. Was sagst du nun, Marc? Das lohnt sich als Lebensziel. Ne? Ja. Ja. Gut. Damit haben wir ein bisschen über den Aufstieg hin zu Prema gehört. Jetzt werden wir sehr praktisch und sehr, wie soll ich mich aussagen, wird es sehr schön werden. Ich habe mich diesen Teil meiner Vorlesung schon sehr entgegengesehnt, weil wir, sagen wir mal, in eine sehr schöne praktische Dinge hören werden. Ich möchte jetzt eine kleine Pause von 15 Minuten machen. Ich bitte, aber bitte seid, oder sagen wir mal 10 Minuten, weil das Problem ist, dass wir schon ein bisschen über die Zeit sind. Bitte kommt 25 Minuten vor 1 hier wieder zurück. Ich denke, wir sind... Dankeschön, Marisha. Ich denke, wir sind so weit, dass wir weitermachen können. Wie ihr wisst, gibt es im Sadhan Bhakti, also der Bhakti in der Praxis, zwei Stufen. Ich will Sie jetzt nicht fragen, weil sie da angeschrieben ist. Vaidhi Bhakti, ne, das heißt Tätigkeiten, die nach den Anweisungen der Schriften ausgeführt werden und aus Furcht vor dem materiellen Dasein, man will das materielle Dasein beenden. Und dann Rasanuga Bhakti, wo nur noch spontane Liebe zu Krishna im Herzen ist. Nun möchte ich euch die Frage stellen, was meint ihr wohl ist die Qualifikation oder die Befähigung, dass man mit Sadhan Bhakti überhaupt anfangen kann? Was für eine Qualifikation müsste man mit sich bringen? Das ist eine sehr schwierige Frage, ich weiß, aber vielleicht kommt einer. Ja. Ein Mensch zu sein. Bereitschaft zur Hingabe. Die richtige Motivation im Herzen. Wunsch oder Begierde.
Hören und sehen können.
Hören und sehen können.
Warum man
sich fragen, warum leide ich überhaupt? All diese Antworten sind vollkommen richtig. Ihr seid mehr qualifiziert, als man qualifiziert sein muss. Es wird gesagt, um sich zum Sadhan Bhakti angezogen zu fühlen, muss man einen Geschmack dafür haben. Das muss einem liegen, zu Deutsch gesagt. Man muss letztendlich ist dieser Geschmack die einzige, sagen wir mal, Qualifikation, die einen dazu befähigt, hingebungsvolles Dienen in der Praxis auszuüben. Das heißt, die Person, die fähig ist für Krishna-Bewusstsein oder hingebungsvolles Dienen, kann an ihrem spezifischen Geschmack erkannt werden. Nun möchte ich euch die Frage stellen, woran liegt das, dass jemand Geschmack hat dafür, während andere überhaupt nicht? Kennt ihr das, wenn ihr zu euren Freunden vielleicht spricht? Bei manchen ist es einfach so, du sprichst und sprichst und sprichst. Und er sagt, na, warum sprichst du denn jetzt so viel? Und der hat keinen Geschmack dafür. Wenn ein anderer, die kommen einfach in so ein offenes Programm und kommen dann danach an zu einem und sagen, ich weiß jetzt nicht mehr deinen Namen, mit Swami irgendwie, ich bin so begeistert. Das passt mich so. Sorry. Ich mache das jetzt fast wie die, ich komme hier fast vom Teppich runter. Das berührt mich so. Habt ihr die Erfahrung gemacht? Ich weiß, das war bei mir so. Die Umstände, unter denen ich die Devotees das erste Mal sah, war denkbar ungünstig. Ich war gerade dabei, einen größeren Sound zu bezwingen, ohne Eintrittsgelder, um an einem Musikkonzert teilzunehmen, und saß also auf dem Zaun und schaute dann in Richtung Eingang, um das Territorium ein bisschen abzusichern, nicht? Und sah dann einen Devotee da, der den Hare Krishna Mantra mit ein paar Zinseln chantete. Ich war völlig aufgewühlt, dass mich hier bloß keiner jetzt findet, wie ich umsonst in das Konzert hineingehe. Junger Mensch mit Übermut und Kulturgeschmack ausgestattet. Ne? Sah also die Devotees und fühlte mich im tiefsten Inneren angesprochen. Ich habe sofort gedacht, so will ich auch mal werden. Einfach dieser Nerv, sich hinzusetzen, mitten in das Gerühl und etwas ganz anderes zu singen, das war sofort in meiner Richtung. Also es hat mich sofort total angesprochen. Es war nicht nur eine Bewunderung dafür, dass er so außergewöhnlich war. Es war noch mehr als das. Ich fühlte mich religiös ergriffen. Rudolf Otto würde sagen, die Berührung mit dem Heiligen an sich. Bestimmt. Ich habe sofort gedacht, für mich, ich werde... Mein Leben ist so und so nicht so wichtig. Also nicht das Leben an sich schon, aber das Leben, was ich führte, ist nicht so wichtig. So will ich werden. Das ist viel wichtiger. In der Bhagavad Gita spricht Krishna über diesen Geschmack und er sagt, dass dieser Geschmack meistens nicht seine Ursache in einem Leben hat. Es ist meistens, was man aus einem vorangegangenen Dasein mitbringt. Das kann man sich nicht erklären dann. Ich will euch den Text gerne vorlesen. Yesham Twanta Gatang Papam Jananam Punya Karmanam Tetan Pramuhanir Mukta Ajante Mandrita Vrata. Menschen, die in vorangegangenen und im gegenwärtigen Leben fromm gehandelt haben, deren sündhafte Handlungen vollständig getilgt und die von der Dualität der Täuschung befreit sind, beschäftigen sich mit Entschlossenheit in meinem Dienst. Ist am spirituellen Themen weitermachen. Deswegen wird das Krishna-Bewusstsein als Amrita bezeichnet. nicht? Als unsterblich, als ewig. Das nimmt man mit sich, dieses Krishna-Bewusstsein, in das nächste Leben und macht es dort weiter. Es kann nicht vernichtet werden, überhaupt nicht. Man wird auf der Stufe, wo man jetzt ist, weitermachen. So, im Allgemeinen kommt dieser Geschmack im spirituellen Leben durch bestimmte Dinge zutage, die im letzten Leben geschehen sind. Sehr oft sind diese Dinge, werden diese Dinge als Sukriti bezeichnet. Sukriti sind Nutzen, die angegeben werden und die man auf unbewusste Art und Weise bekommt. Zum Beispiel kann es sein, dass man einen Devoti trifft und der gibt einem vielleicht Prasadam erstmal, wo man ist und geht um ein ganzes Leben ohne Prasadam weiter. Oder man hört ein spirituelles Lied und man ist angerührt davon. Man ist bewegt und dankbar vielleicht. Das sind Dinge, die man unbewusst erlebt, die auf einen zukommen. Denn eins ist wichtig, Bhakti wird nicht verursacht durch irgendetwas Materielles. Bhakti wird immer verursacht durch Bhakti selber. Also irgendwie muss man mit Bhakti in Kontakt kommen, um dann dort weiterzumachen. Ich glaube, das ist ein schönes Wort, was ihr euch merken können, Bhakti wird nicht durch etwas Materielles verursacht, sondern nur durch Bhakti. Und deswegen muss man Gemeinschaft pflegen mit Devotees und muss man mit irgendwelchen Elementen des Bhakti in Kontakt kommen. Nun, Sadhan Bhakti. Könnte ich jetzt nochmal sehen, wie würdet ihr Sadhan Bhakti definieren? Hingebungsvolles Dienen in der Praxis, fällt euch noch etwas ein? Nach Regeln und Regulierungen. Jede Form von Sadhan Bhakti? Vaidhi Bhakti? Ja, wird nach Regeln und Regulierungen ausgeübt. Ja, eigentlich auch das. Bei dem anderen Raganuga Bhakti gibt es auch bestimmte Anleitungen. Aber noch irgendwas? Was ist das Ziel von Sadhan Bhakti? Marc, was würdest du sagen? Was für ein Ziel verfolgt man da? Ja. Sehr gut. Wenn man mit den Sinnen transzendentales, hingebungsvolles Dienen ausführt, durch den man Liebe zu Krishna entwickeln kann, so nennt man die Sadhan Bhakti, oder reguliertes Ausführen hingebungsvollen Dienstes. Diese Hingabe ist ewiglich im Herzen eines jeden Lebewesens gegenwärtig, und das Erwecken dieser ewigen Hingabe ist die Kraft des praktischen hingebungsvollen Dienstes. Also dieses praktische hingebungsvolle Dienen oder das hingebungsvolle Dienen in der Praxis, bringt einen dazu, dass man Bhava Bhakti oder ekstatische Liebe zu Krishna entwickelt. Nicht? Sehr schön, sehr wichtig. Ihr könnt diese Definition nachlesen von Sadhan Bhakti im Madhya Lila Kapitel 22, Text 105. Madhya Lila. Sadhan Bhakti ist eine Praxis, die mit den Sinnen ausgeführt wird, die die Manifestation von Bhava Bhakti oder ekstatischer Liebe hervorbringt. Nur ist natürlich die erste Frage, gleich die Frage, wie kann Sadhan Bhakti ekstatische Liebe hervorbringen? Es heißt, dass diese ekstatische Liebe als Potenzial im Herzen eines jeden gegenwärtig ist. Rainer, du hast ekstatische Liebe zu Krishna als Potenzial im Herzen. Shrishti Vater. Angelika. Reine Liebe ist da, aber es muss zum Vorschein gebracht werden. Prabhupada hat uns das Beispiel gegeben von dem Kind, was es lernt zu laufen. Nicht? Das Kind, ein normales Kind, wird mit der Fähigkeit geboren zu laufen. Aber es muss doch praktizieren. So hat auch das Lebewesen die Fähigkeit, Krishna zu lieben, in sich. Aber Sadhana ist nötig, damit dieses Potenzial verwirklicht werden kann. Und manchmal sagen die Leute, ach, ich würde gerne Liebe zu Gott entwickeln. Da musst du Praxis machen. Genau wie ein Kind, das was lernen muss zu laufen. Es muss den linken Fuß vor den rechten setzen und dann wieder verschiedene Wendungen so. Es gibt ja unterschiedliche Laufmanöver, wenn man sich das mal genau überlegt. Und dadurch wird es dieses Potenzial zum Vorschein kommen. Was ist die Essenz von Sadhana? Was will man dadurch erreichen? Liebe wurde gesagt. Erinnert ihr euch noch an die beiden äußeren, an diesen äußeren Aspekt und den inneren Aspekt?
Wir schauen mit dem Blick des Gefühls.
Ja. Ja, die Essenz des Sadhana ist noch ein bisschen anders. Nach was suchen wir? Das war spontan. Ja, Prabhupada hat einmal gesagt, es ist lieber tippen, zuerst übt man. A-S-D-F-J-K-L-Ö. A-S-D-F-J-K-M-N. Es gibt da unterschiedliche Tastaturen anscheinend. Ich weiß, ich müsste mich hinsetzen, ehrlich gesagt. Ich kann das Zehnfingersystem, ich beherrsche das Zehnfingersystem. Zumindest habe ich vor 7 Jahren gekommen. Und ich bin mir sicher, wenn ich schreiben würde, ich weiß jetzt nicht, wo das ist. Ich würde das aber, das würde losgehen. Weil ich habe das so drin, im Blut, durch eine Übung. So sagt das Sadhana. Bhakti soll es dazu bringen, zum spontanen hingebungsvollen Dienst zu kommen. Aber jetzt hört, liebe Leute, die Essenz habt ihr noch nicht rausgekriegt. Die Essenz des Sadhana ist es, sich an Krishna zu erinnern. Mein lieber König, sagen die Heiligen Schriften, irgendwie oder anders muss man sich an Krishna erinnern. Ihr müsst an Krishna denken. Wenn ihr nur den Körper und die Worte beschäftigt, die Sinne und die Worte, aber nicht den Geist, schau dir an die Videoschauende Nachwelt, meine liebe Videoschauende Nachwelt und liebe Devotis, der Geist muss auf Krishna gerichtet werden. Das ist absolut wichtig. Zur Zeit des Todes entscheidet der Geistzustand, wohin du kommst in diesem Leben. Der Geist ist so machtvoll. Schon in diesem Leben, schon während dieser Vorlesung, wenn der Geist immer an die Familie zu Hause denkt, bist du da, du bist gar nicht in der Vorlesung. Wenn der Geist an Schwierigkeiten denkt, lebst du in der Schwierigkeitswelt. Du lebst gar nicht in diesem tollen Seminarraum mit der 1001-Nacht-Situation. Es ist ganz wichtig, dass der Geist auf Krishna gerichtet ist. Das ist die Essenz des Sadhanas. Es heißt, sehr schön, dass es 2 Gebote gibt auf der Ebene des Sadhanas. Sich immer an Krishna zu erinnern und ihn niemals zu vergessen. Das ist, woraus es aufkommt. Müsst ihr euch, wenn ihr euch das aufschreibt, schreibt euch das an. Auf. Sich immer an Krishna zu erinnern und ihn niemals zu vergessen. Das ist die Essenz des gesamten Sadhanas. Alle Regeln und Regulierungen, die wir gleich auch besprechen werden, sind nur dazu bestimmt, dieses Prinzip zu fördern. Erinnere dich immer an Krishna, vergesse ihn nie. Alle Regeln und Verbote, die in den Schriften erwähnt sind, sind nur Diener dieser beiden Prinzipien. Ich möchte jetzt nochmal unterscheiden zwischen den Qualifikationen, das ist also grundsätzlich zu sagen, für alle Sadhana Bhakti, es ist abhängig vom Geschmack, Und die Essenz ist, Krishna erinnern und nicht zu vergessen. Worauf beruht jetzt Vaidhi? Vaidhi Sadhana. Kann es da jemand Aufschlüsse geben? Meditativ. Regeln und Regulierung. Und jetzt wird der Meister folgen. Hat jemand etwas anderes? Vaidhi Sadhana beruht auf zwei Eignungen. Das ist so unsere Ebene. Machen wir hier weiter. Nämlich Wissen von den Schriften und Vertrauen in die Schriften. In diesen Bereich der Bhakti hereinzukommen, da muss man den Regeln und Regulierungen folgen, wie es Medhi-Pati gesagt hat. Und damit man das machen kann, muss man erstmal die Schriften kennen. Und dann Vertrauen in sie haben. Das sind die Eigenschaften, die für Vaidhi da sind. Es gibt verschiedene Arten von Vaidhi Bhakti. Der Kanishtha Adhikari, er hat ein sehr schwaches Vertrauen und das kann sehr leicht durcheinander gebracht werden. Der Hirten schlechte Sachen, Gerüchte, enttäuschende Berichte und wird abgebracht. Ich würde sogar vorschlagen, haben wir hier damit man auch die unterschiedlichen Devoti versteht. Hier ist Vertrauen und hier ist Wissen. Es gibt drei Einteilungen von Devoti. Es tut mir leid, ich bin noch ein bisschen trocken, ich weiß, aber ich muss einfach diesen Überbau machen, damit das Ganze Sinn ergibt. Der Kanishtha Adhikari, das ist der Anfänger, wie ist der zweite? Madhyama, danke. Und dann der höchste? Uttama.
Bei dem die Karte, du kannst so schön, aber ich sehe dich schon. Priscilla, darf ich dich vielleicht bitten, kurz aufzuschreiben? Dem Kanishtha Adhikari, hier ist das Vertrauen sehr schwach und leicht zu erschüttern. Schwach und leicht zu erschüttern. Kennt ihr solche Devotees? Die sind sehr leicht und man muss sich wirklich Sorgen machen um ihren spirituellen Fortschritt. Wenn die mit den falschen Devotees zusammenkommen, oder wenn ihnen jemand sagt, ach, das und das ist geschehen, das schreibt unglaublich schön. Das Wissen von einem Kanishtha Adhikari ist schwach, sehr schwach. Und er kann keine Argumente geben. Der müsste mal wissen, ja? Schwach, und er kann keine Argumente geben, wenn er herausgefordert wird. Dann sagt zum Beispiel jemand zu ihm, ja, hast du schon gehört? Jetzt haben die Wissenschaftler eine Zelle genommen, eine männliche Eizelle und eine weibliche Eizelle und Leben erzeugt. Wir brauchen also die Wissenschaft. Und sofort sagt der Kanishtha, egal. Also man braucht keine Seele. Die Wissenschaft kann das in dem Laborbereich machen. Der Kanishtha, egal. Keine Seele, keine keine Reinkarnation, ist ja keine Reinkarnation, da gibt es ja mich nicht mal, also so wie ich mich bisher definiert habe, und er kommt unglaublich ins Schleudern. Jetzt gehen wir, mir geht es jetzt nicht darum, Argumente hier zu geben, nur darum zu zeigen, wie ein Kanishta Adhikari aussieht. Der Madhyam Adhikari, also auf der zweiten Stufe geht es ein bisschen höher, sein Vertrauen ist stark. Stark, er ist überzeugt. Ja, und überzeugt. Ich bin überzeugt, ja. Nicht solche ein Devotee ist in seinem Vertrauen, was immer geschieht. Er hat einfach Vertrauen, ist stark und ist überzeugt. Und was sein Wissen von den Schriften betrifft, ist es gut. Aber er kann nicht immer mit Argumenten die Gegenseite widerlegen. Er hat gutes Wissen, aber seine Argumente fehlen ihm manchmal.
Aber nicht überzeugen?
Ja, aber nicht immer überzeugen, könnte man sagen. Und der Uttama Adhikari, und hier wird es sehr, sehr interessant, der Uttama Adhikari, der höchste Adhikari, hat ein Vertrauen, das sehr stark ist, und er kann auch andere überzeugen. Wenn man ihn sieht.
Möchte er überhaupt, wenn er so stark
überzeugt? Nicht unbedingt, den sieht man, und der geht er jetzt nicht daran zu zeigen, dass seins besser ist als seins, sondern er ist einfach überzeugt. Der überzeugt dann einfach. Nicht, so war es bei mir mit Srila Prabhupada. Ich kam mit Srila Prabhupada zusammen und ich hatte viele, viele Zweifel. Aber ich habe ihm nur eine Frage gestellt, im Grunde genommen. Und er hat die beantwortet und ich war sofort unglaublich überzeugt. Das ist sofort in mein Herz reingegangen. Ich habe einfach gesagt, egal jetzt, ich verstehe, ich habe es nicht mal verstanden, was er gesagt hat. Ich habe gesagt, egal, ich bin überzeugt jetzt einfach. Und Wissen, sein Wissen ist sehr stark und er kann auch Meinungen geben, er kann auch jede andere Meinung also widerlegen. Er hat dieses Wissen. Ich muss noch mal sagen, Wissen, weil er ja hier überzeugend ist, weil er im Wissen gründet. Das ist jetzt der Vaidhi Bhakti. Versteht ihr? Derjenige, der wie uns das hier da bin ich da mal, wo das war? Nee, so haben wir jetzt. Ja. Wir können mal. Oh, das ist ein ganz neues Blatt, oder?
Bhakti?
Ja. Oh ja, wir sind ziemlich dicht dran. Sind zwei da. Wir finden es im Augenblick nicht. I'm sorry, meins nicht da, wo das mit der Post war und so weiter. Oder was für ein. No. Ja, wir haben, danke Priscilla. Wir haben es hier. Erinnert euch bitte daran, es gibt diese zwei Stufen von Devotees in der Praxis. Der Vaidhi, bei dem richtet sich alles, ist alles abhängig von der Unterweisung der Schriften und deswegen muss er Vertrauen haben und er muss Wissen haben. Jetzt kommen wir zu dem, der auf der spontanen Stufe ist. Vielen herzlichen Dank. Ich bin begeistert von deiner Fähigkeit. Was ist wohl für denjenigen, der auf der spontanen Stufe des hingebungsvollen Dienstes ist, nötig? Es gibt nur eine Qualifikation, die nötig ist. Die Begierde. Danke. Woher wusstest du das? Die Begierde. Diese Begierde ist jedoch erst dann möglich zu haben, wenn der Devotee frei ist von so vielen anderen Dingen, auf die seine Begierde gerichtet ist. Du kannst nicht sagen, ich bin ein begieriger Mensch und will jetzt spontan hingebungsvollen Dienst ausüben, wenn du noch so angehaftet bist an so viele Anarthas, unerwünschte Angewohnheiten, dann ist deine Begierde aufgeteilt. Also eine der totale Reichtum lächelt und nach der Begegnung mit dem anderen Geschlecht, der wird nicht die richtige Begierde haben, aber jemand, der mag selbst noch nicht so qualifiziert sein, dass er auch dass er stetig ist und dass er erschafft die Anhaftung an Christen hat. Nein, ich möchte so werden wie diese Devotees. Ich will einfach so werden. Wenn ihm das in den Kopf geht, von morgens bis abends, dann kann er spontan hingebungsvollen Dienst ausmachen. Dann fließt nämlich aus dieser Begierde all das, was förderlich ist für Krishna und für den hingebungsvollen Dienst heraus. Der macht es einfach richtig. Nicht zum Beispiel, wenn jemand wirklich hungrig ist, der kommt an die Nahrung heran. Ich kann euch jetzt zum Beispiel sagen, ich bin so hungrig, weil ich kein Frühstück gegessen habe. Ich weiß genau, also irgendwas werde ich finden, selbst wenn ich in den Gästezimmer nachts gucke. Das ist einfach, die Begierde ist mein Tanzmeister im Bereich der Speisen. Ich werde mich da einführen. Keine Angst, ich habe schon eine Arrangierung gemacht, dass ich nicht so sein will. Gut. Liebe Devotees, damit habt ihr den ersten Teil des Seminars sehr schön absolviert. Vielen herzlichen Dank. Der zweite Teil ist wesentlich leichter. Wir werden uns jetzt mal mit den Ausübungen des hingebungsvollen Dienstes beschäftigen. Ich musste so diese Punkte so deutlich machen, die ja sehr philosophisch zum Teil sind oder sagen wir sehr, ja, sehr tiefe Punkte sind, damit ihr die Grundlage habt. Wir werden jetzt unsere Vorlesung beenden. Wir sind ziemlich gut in der Zeit. Wir werden uns heute Nachmittag finden, indem ich euch die Lebensgeschichte von Rupa Goswami erzähle, dem Autor dieses Werkes. Ich glaube dann, wir werden dann anfangen. Wir werden jetzt ab jetzt auf zwei parallelen Schienen fahren. Im Weiteren, dass wir weiter durch das Buch hindurchgehen und dann die andere Schiene ist, dass wir den Autoren kennenlernen, denn auf diese Art und Weise können wir ihn besser verstehen. Ich danke euch vielmals, dass ihr mit mir durch diese zum Teil intensiven Übungen durchgegangen seid. Ich freue mich jetzt schon auf heute Nachmittag, dann fangen wir an, ich glaube um 16 Uhr. Ja. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Und vielleicht eine kleine Rast. Morgen überlegen wir uns, ob wir uns in das mystische, die mystische Landschaft des Elbsandsteinsgebirges begeben sollen. Wer ist dafür für einen kleinen Spaziergang? Super. Ja. Ich würde den älteren Leuten hier. Ihr könnt auch hier bleiben und schlafen. Es ist ein ziemlich intensiver Prozess. Ich glaube, manche von euch waren das letzte Mal da und haben gemerkt, wie wir da. Das war eine tolle
eine recht anstrengende Sache auch. Toll. Schön. Sind hierzu jetzt noch irgendwelche Fragen, also zwei, drei Fragen, kleine Fragen? Ich glaube, es ist klar. Ja, mal übereinander. Auch das sind doch einige Fragen. Ja, wir machen noch ein paar kleine Fragen, weil, das, weil wir noch sehr früh dran sind. Ja, mal übereinander.
Ja, aber ich habe dort gemeint,
ein Avaduta ist jemand, der sich nicht nach Regeln und Regulierungen schert. Das kann verschiedene Gründe haben. Ein Grund ist, wie du vermutest, dass er einfach in seinem Herzen total spontan, in spontaner Liebe zu Krishna ist. Es gab zum Beispiel einen Geweihten in unserer Tradition. Ich möchte euch mal ein Bild von ihm zeigen. Vanti das Babaji, das auf meinem Fenster sitzt, da habe ich mir neben ihm Buch ausgeliehen, das denkt auf Bengal. So ein grüner Einband. Vanti das Babaji hatte ganz lange und verfilzte Haare. Man weiß nicht, es wird berichtet, dass er manchmal sogar zur besseren Durchblutung. Er lebte also jenseits aller Regeln und Regulierungen. Wenn Leute zum Beispiel zu ihm kamen, sprachen mit denen gar nicht. Die stellte man ihre Frage und er sagte zu denen, er sagte, Gopa, was meinst du denn, wie würdest du die Frage beantworten? Und sein Devi, Gopa Devi, fing dann an, für ihn zu sprechen. Und er gab die Antwort weiter. Er hatte verschiedene Devis, große Devis, so große Gonitai-Devis. Und was er tat, von morgens bis abends, er kümmerte sich um seine Devis. Er war mit Krishna zusammen. Und hier sieht man ihn. Wann sieht das Babaji? Seht ihr, wo der Zeigefinger ist? Die Video sehen den Nachwelt. Ich gerade, wann sieht das Babaji? In der Videokamera. Sieht sehr sympathisch aus. Ne? Hier ist noch so einer. So ein Vaishnava. Sri Vijaya Krishna Goswami. Ja. Und das waren also, die waren bereits da. Die hatten Liebe zu Krishna, die taten die Tätigkeit nun des physischen Körpers nur auf der äußerlichen Ebene. Und Prabhupada sagt, beschreibt Vanti das Babaji mehrere Male in seinen Büchern. Sein spiritueller Meister kam hin, um von ihm über Radha Krishna zu lernen. Die Nacht, die schliefen nicht wie wir in der Nacht, sondern checkten die ganze Nacht hindurch. Und aßen sehr wenig. Einmal fehlte ein Topf. Und Vanti das Babaji sagte zu seinem Baby, ihr seid ja schön, ich versuche euch zu dienen, und dann versteckt ihr den Topf. Es gibt nichts zu essen, bis der Topf wieder auftaucht. Wenn wir das machen würden, wir würden Vergehen machen gegen die Devis. Ne? Wir würden voller. Aber Vanti das Babaji fühlte sich so wie das Elternteil. Allerdings bewegte sich außerhalb von der Kontrolle von Gonitai, also mussten sie den Topf wieder bringen, bitteschön. Und er kam dann auch zurück. Also dann kam ein Mann, das hier vom Topf, und ging dann wieder weg. Wurde von den Herren im Herzen wieder. Ich sage, das ist ein Grund, warum jemand Avaduta ist. Das heißt, sich nicht in Regeln und Regulierungen unterwirft, weil er Liebe zu Krishna hat und im direkten Austausch mit Krishna steht. Ein anderer Grund ist, weil jemand verwirklicht hat, dieses materielle Leben ist wie ein Traum. Ich bin ewig. Der denkt nicht unmittelbar an Krishna dabei, sondern denkt, ich bin ewig, das ist nur eine Projektion des Geistes und des Egos. Die Unpersönlichkeit der Menge unter den Avaduta und auch an der Menge des Persönlichen.
Ja, das werden wir nachher, werden wir über die Qualifikation oder die Symptome von jemandem hören, der auf der Ebene der Bhava Bhakti ist, der reine Liebe zu Krishna hat. Es gibt da so Ekstasen, die auch ein Schauspieler nach, also ahmen könnte. Aber es gibt unnachahmliche Gemütsstimmungen, wie zum Beispiel Loslösung, völlige Loslösung von den materiellen Daseinen. Auch keine Angst mehr vor dem Tod des physischen Körpers, weil diese werden wir nachher durchnehmen. Das ist eine sehr wichtige Frage. Solch ein echter wird auch zum Beispiel eine Eigenschaft ist, für seine Zeit völlig in Krishna sehen möchte. Und er kann das nicht tolerieren, sich da anderswertig oder überhaupt gar nicht zu beschäftigen. Es gibt 8 Symptome davon. In den Schriften heißt es Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kagunai. Und dass tatsächlich Prema, auch die höchste Stufe der Liebe, in der im Potenzial da ist. Wieso? Weil wir alle eine Beziehung zu Krishna haben. Und diese Beziehung zu Krishna ist immer und in jedem Fall von ekstatischer Liebe aufgefüllt. Wir werden nachher noch hören, dass es verschiedene, wie deutet mich aus, hier sichtbar.
Wir werden hören, dass es verschiedene Beziehungen zu Krishna gibt. In der neutralen Liebe, in der Beziehung zu Klimatum, in der brüderlichen Liebe oder auch freundschaftlichen Liebe, der elterlichen Liebe und der ehrlichen Liebe. Alles in jedem Fall ist hier eine, vielleicht was die Beziehung zwischen den Liebern ist, das Prima da und das ist schon in uns erhalten. Und so wird durch die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes in der Praxis zum Vorschein kommen. Ob wir noch über den Vaidhi-Weg gehen oder den Raganuga-Weg, in jedem Fall wird es dann zum Vorschein kommen. Deine ursprüngliche Beziehung zu Krishna.
Ja.
Ja, es gibt solche, die bleiben immer auf dieser Ebene, bloß vergeht da die Furcht nachher, ne, vom Mathe und Dasein, die schon immer die Anweisungen der Schriften ausüben und immer nach den Regulierungen ausüben, während andere auf den Weg gehen, wo sie mit großer innerer Begierde dazu kommen. Und diese, das ist natürlich das angestrebte Ziel. Ne? Auch der Raganuga-Bhakta wird weiter die äußeren Formen des Vaidhi-Bhaktis einhalten, aber vielleicht manche nicht mehr so. Da werden wir davon hören. Wir werden ab morgen durch die Liste der Ausübungen durchgehen, weil es uns sehr inspirieren kann. Und wir werden sehen, dass manche dieser Dinge werden immer eingehalten. Zum Beispiel die Ausübung von Ekadasi. Oder das Zählen der Heiligen Namen. Aber bestimmte Dinge müssen auch in den Hintergrund dann treten von den Ausübungen. Wir werden das nachher nehmen. Also auf deine Frage möchte ich Ja und Nein sagen. Es ist in jedem Fall der Wunsch da, dass man spontan wird. Wie sich diese Spontanität ausdrückt, das mag unterschiedlich sein. Einer mag weiterhin Weihi sein und dann eben nicht mehr und dann einfach spontan aufstehen und spontan die Artik machen. Ein anderer mag sagen, er geht auf den Raganuga-Pfad und wird geht, sagen wir mal, von einigen Dingen sogar trennen und nur noch einer bestimmten, sagen wir mal, nur der Meditation im Inneren nachhängen. Um schließlich zu Goloka Vrindavan, nach Goloka Vrindavan zu kommen, wo Radha und Krishna diesen intensiven, liebevollen Austausch pflegen, muss man auch, oder wird man auf die Ebene des Raganuga-Bhakti kommen. Aber diejenigen, die nach Vaikuntha gehen, die bleiben auf dieser Ebene. Denn wer nach Radha die intensiven Bezirken von Radha und Krishna sehen den Herrn nicht mehr als, sagen wir mal, sehen nicht mehr den Aspekt seiner Größe und haben nicht mehr Ehrfurcht, sondern sind ihm total nahe. Und um diese Nähe zu entwickeln, Nähe zu entwickeln, folgen wir auch in dieser Welt schon diesem Weg zu tragen, nur davon nicht mehr die Ehrfurcht da ist. Hier ist die Ehrfurcht. Das ehrfürchtige Konzept vor Gott, der Große, der Schöpfer, der machtvolle Herr über alles, was er ist. Hier tut man sich nur mit dem Krishna, dem niedlichen Krishna, dem Flötenspieler und so weiter beschäftigen. Kommt also darauf an, wenn du zu den Vaikuntha-Planeten gehst, wo Gott in seiner Größe gegenwärtig ist, dann gehst du den Vater Vaidhi bis zum Schluss. Wenn du aber nach Goloka Vrindavan gehen wirst, wo der Pfad der Lieblichkeit, der Süße, des Festes außen und innen austauschen ist, dann wirst du Raganuga Bhakti und Sadhana als Sadhana für ausüben. Ich bin jetzt froh, dass ihr so viele Fragen habt. Wie weit ist das verschadet? Ja, willst du vielleicht nochmal einen Erkundungsgang machen? Hast du noch Energie? Meditativ? Ja. Ausreichend zu beginnen. Also das ist jetzt ein bisschen, ja, das sind diese Worte, die, wenn du nach Vaikuntha kommst, dann kannst du nicht mehr mechanisch nur sein. Da musst du ein Gott, ein Diener des Herrn sein. Das Beispiel mit der Ratte war, um nur zu zeigen, dass in den Tätigkeiten bereits Kraft drin ist, damit etwas geschieht im Leben. Ja, Madhavananda. Ja, ich möchte hier mal, ja, gut, aber das heißt nicht, dass wir das Ganze ausfüllen, die Zeit. Ich möchte hier sagen, dass wir grundsätzlich, sagen wir mal, in unserer Bewegung mehr auf den Pfad der Vaidhi-Bhakti wird legen. Und ich möchte den Grund hierfür sagen. Wir sind eine Bewegung für Krishna-Bewusstsein, also eine Bewegung, sorry, fürs Predigen. Und sind in einem westlichen Kontext, treten wir auf. In einem Kontext, wo die Menschen sehr viel Anhaftung haben ans materielle Leben und von einem großen, sagen wir mal, großen falschen Ego bedeckt sind. Wenn diese Menschen auf der Ebene, wenn zu viel Wert gelegt werden würde auf die Spontanität und diese Menschen tun würden, was sie denken, würde ein schlechtes Ergebnis dabei rauskommen. Nicht? Sie würden zu Fall kommen und sie würden, sagen wir, im Namen der Spontanität spontanen Maya gehen, nicht? Weil sie so schlechte Voraussetzungen haben, so schlechte, wie soll ich mal mich ausdrücken,
Sanskaras Eindrücke. Aber die Art und Weise, wie Prabhupada das Krishna-Bewusstsein angelegt hat, ist es so, dass weil wir Prabhupada ist ein Raganuga-Bhakti, Bhakta, der Vaidhi-Bhakti lehrt. Nicht? Wenn man Prabhupada in richtiger Weise folgt und seine Lehre inbringt, sieht man da sehr viel Spontanes. Zum Beispiel, dass Prabhupada für das Predigen ja alles geopfert hat. Auch die Regeln und Regulierungen. Nicht? Wenn man in die Möglichkeit war, Krishna zufriedenzustellen durchs Predigen, dann steht man später auf, dann geht man später ins Bett, dann selbst mit dem Essen ist es dann so, also dass man jetzt aber kein Fleisch isst, sondern dass man schaut, was erhältlich ist in dem vegetarischen Sektor. Die Regeln und Regulierungen gehen ganz, ganz weit weg und man ist auch im Predigen oder sagen wir mal in unserer Bewegung mehr, Prabhupada hat das so reingelegt, dass dieses essentielle System des Raganugas, nämlich alles zu tun, was förderlich ist für Krishna, um ihn zufriedenzustellen, so hat er uns gelehrt, nicht das Beste zu machen. Und so kann man, wenn man Srila Prabhupada folgt, in den Bereich des spontanen, hingebungsvollen Dienstes hineinkommen. Und wenn man dann weiter, geläutert wird und auf die Ebene der Liebe zu Krishna oder der Anhaftung zu Krishna kommt, dann kommt aus der spirituellen Welt diese transzendentale Energie in dein Herz und gibt dir, dann wird dir Samvit, das Wissen von der eigentlichen Form, deiner eigentlichen Form gegeben und das Wissen auch von deiner ewigen Beziehung zu Krishna, die du hast. Es ist interessant, dass eine wichtige Praxis des Raganuga-Bhaktis, nämlich das Singen der heiligen Namen Gottes, die Hauptpraxis von unserer internationalen Hare Krishna-Bewegung ist. Nicht? Bhaktivinoda Thakur sagt, dass der heilige Name Krishnas dem Devoti seine Form offenbart, seinen Namen zeigt, ihn mit sich nimmt in die spirituelle Welt und ihm dort all diese Dinge geben, die er braucht für sein spirituelles Leben. Also bei uns ist es so, dass wir sehr viel Wert auf Vaidhi Bhakti legen, aufgrund der Situation, in der wir sind, dass wir aber durchaus besonders den heiligen Namen haben, wo Krishna in seiner direkten Form erscheint und den wir, Prabhupada hat uns ermutigt, 24 Stunden am Tag chanten, sodass der heilige Name dann, wenn wir ausreichend geläutert sind, uns alles offenbart, was wir nötig haben auf unserer spirituellen Reise. Ausreichend, dass wir frei sind von Anatta, diesen Anhaftungen an schlechtes Verhalten, an materiellen Sünden und so weiter. Anatta Nivritti, wir hatten darüber. Wer von diesen Anhaftungen, das heißt an schlechtes Verhalten, an das weltlich Gute, an Vergehen gegen andere Lebewesen und an diesen fehlerhaft ausgeführten hingebungsvollen Dienst, wer davon frei ist, wird plötzlich merken, wie eine Begierde nur noch nach Krishna in ihm drin ist. Und diese Begierde qualifiziert ihn dann automatisch in den Raganuga-Pfad reinzugehen. Gut, ihr lieben Leute, jetzt haben wir eine halbe Stunde übergezogen und ich habe schlechtes Gewissen, weil ihr dann nicht mehr kommt zu meinen Vorlesungen. Bitte, wir treffen uns in alter Frische um 16 Uhr. Danke für eure Aufmerksamkeit und Hare Krishna.